Letzte Woche haben wir uns schon eingehender mit Paulus beschäftigt. Ihr erinnert euch. Heute haben wir schon einen Brief von ihm bekommen. Alle, die angesprochen worden sind, bitte folgt seiner Anweisung. Letzte Woche war es der Philipperbrief, heute der Brief an die Gemeinde in Querum. Bei mir heute geht es um einen Auszug eines Briefes, den er an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. Und noch ein etwas mehr darüber hinaus. Also wir haben letztes Mal den Philipperbrief untersucht und geguckt, wie Paulus es geschafft hat, trotz der schweren Erfahrungen, trotz der Mühen, die er durchlitten hat, ein optimistischer und ein fröhlicher Mensch und Christ zu bleiben. Und diesen Philipperbrief, in dem ja steht, dass wir uns freuen sollen und dass er uns abermals sagt, freut euch. Heute wollen wir den Paulus noch etwas genauer oder eingehender unter die Lupe nehmen und wollen noch etwas aus seinem Leben betrachten, was noch so umfassender ist, was ihn und seine Persönlichkeit betrifft. Ich glaube, dass wir einiges aus seinen Lebenseinstellungen, aus dem, was Paulus mit Gott erlebt und gelernt hat, für uns herausziehen können, auf uns übertragen können und einiges daraus für uns ableiten können. Paulus war also ein sehr ehrgeiziger, junger Mann gewesen und er kam als, ich sag mal, junger Spund nach Jerusalem und bekam dort eine theologische Ausbildung. Er wurde von einem Lehrer unterrichtet, Gamaliel, einer der begehrtesten Lehrer der damaligen Zeit. Und er selber sagt einmal von sich, dass er während dieser Ausbildung all seinen Altersgenossen voran war, sie in den Schatten gestellt hat. Er war sozusagen der Stolz der ganzen Schule, ein ausgesprochen intelligenter Mensch und ein vielversprechender junger Nachwuchsrabbi. Und die Geschichten, die man dann im Neuen Testament lesen kann, bestätigen es. Paulus war begabt, er war willensstark, er war engagiert. Es gab dabei nur ein Problem. Sein ganzes Engagement, seine Power, sein ganzes Leben ging zunächst einmal in die völlig falsche Richtung. Zu der Zeit, als er gerade Theologie studierte, tauchte in Jerusalem eine neue religiöse Gruppierung auf. Eine Gruppe von Menschen, die sich Christen nannten und nach dem Verständnis des Judentums und nach all dem, was er in seiner Ausbildung gelernt hatte, waren das Abtrünnige. Eine obskure Sekte, die den wahren Glauben an den Jahwe Gott verraten hatte und die nun diesem Jesus nachfolgten, einem verfluchten Mann, der am Kreuz gestorben war. Und so hat Paulus diese Leute mit all seiner Willensstärke, mit all seiner Kraft, mit seiner Intelligenz verfolgt, wo immer nur er konnte. Und es heißt von ihm, und wir lesen das in Apostelgeschichte 9, nach der Hoffnung für alle, die ersten beiden Verse, Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohenpriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren. Sehen wir, Paulus tönte nicht nur laut, irgendwie, diese Sektenmitglieder, denen muss man es mal richtig zeigen, sondern der setzte seinen Hass in die Tat um. Und nicht wenige Christen sind durch seine Verfolgung gefangen genommen worden und wahrscheinlich auch getötet worden. Bis zu jenem Tag. An diesem Tag, als Jesus selbst dem Paulus vor Damaskus in einer dramatischen Erscheinung begegnet. Und da wird Paulus von einem hellen Licht vom Himmel her getroffen, so dass er vorübergehend blind war. Und er hört die Stimme Jesu, die ihn in seine Nachfolge ruft. Und das ganze Leben des Paulus wird in diesem Moment verändert. Und nun lasst uns einmal darüber nachdenken, Warum hat Jesus gerade den Paulus für sich erwählt? Wozu ist Jesus gerade dem Paulus auf diese dramatische Art und Weise begegnet? Die meisten Menschen erleben ja solche Begegnungen in dieser massiven Form nicht so. Warum gerade bei Paulus? Nun, viele Bibelausleger nennen an dieser Stelle oft zwei Gründe. Die einen sagen, Paulus war halt ein total eifriger Mann, er war engagiert, er setzte sich für seine eigenen Ziele ein und da hat Jesus wohl gedacht, so einen fleißigen Mann wie den Paulus, den könnte ich gebrauchen. Wenn ich den nur irgendwie rumdrehen, wenn ich den nur umpolen könnte, dann wird er genauso engagiert für meine Sache kämpfen. Die zweite Antwort, die man oft hören kann, ist diese: Jesus brauchte für seine junge Gemeinde einen guten Theologen, einen guten Lehrer. Petrus und die anderen einfachen Jünger, in allen Ehren, aber so einen Paulus, der war doch von seinem Intellekt her nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und so hat sich Jesus den Paulus wegen seiner überragenden theologischen Fähigkeiten für sein Reich geholt. Diese beiden Erklärungen gibt es. Sehen wir, Paulus selber gibt auf diese Frage, warum gerade er von Jesus gerufen wurde, eine völlig andere Antwort. Wir lesen sie in diesem, wie schon genannten, Brief an Timotheus, dem ersten Brief an Timotheus, ab dem 12. Vers im ersten Kapitel. Klingt so ähnlich wie das, was er auch an die Gemeinde in Querum geschrieben hat. Da heißt es: Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat, und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Und nun kommt seine Erklärung für seine Erwählung in Vers 16. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Paulus sagt hier: Gott ist nicht an mich geraten, weil er einen tüchtigen Missionar oder einen fitten Theologen suchte, sondern weil er einen besonders großen Sünder suchte. Gott hat mich erwählt, weil er an mir demonstrieren wollte, dass wirklich jeder zu ihm kommen kann. Dass Gott auch den größten Feind annimmt. Dass ein Mensch machen kann, was er will, und dass es trotzdem immer noch einen Weg zu Gott nach Hause gibt. Paulus sagt: Das ist der Grund, warum Gott mich wollte, damit du begreifst, wenn Gott so einen schlimmen Sünder wie Paulus genommen hat, dann nimmt er wohl auch mich. Und du darfst wissen, egal was du getan hast, du bist nicht außerhalb der Reichweite der Gnade Gottes. Und wisst ihr, in diesem Gedanken steckt eine Wahrheit drin, die wir immer wieder nur allzu leicht aus dem Auge verlieren. Was uns für Gottes Gnade qualifiziert, sind nicht unsere Tugenden, sondern unsere Verlorenheit und unsere Defizite. Paulus schreibt das einmal sehr deutlich an die Gemeinde in Korinth. Im 1. Korinther 1, Vers 26 und 27 heißt es: Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Paulus sagt also: Schaut euch doch mal um und seht, was in eurer Gemeinde für Leute sind. Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Vor Gott stehen wir also alle mit leeren Händen da. Und wisst ihr, im Reich Gottes geht es nicht darum, zu demonstrieren, was Menschen können. Im Reich Gottes geht es darum, zu demonstrieren, was Gott kann. Und deswegen sucht Gott sich Menschen aus, die in irgendeiner Weise ihre Defizite haben. Und auf sie legt er seine Hand. Und sie will er haben. Und darum kommt er und wirkt durch sie seine Taten. Lass mich an dieser Stelle mal eine kritische Zwischenfrage stellen. Ich möchte uns fragen, ist uns das noch klar? Ist uns das noch bewusst? Geht es in unserer Gemeinde noch darum zu erleben, was Gott kann? Oder stehen wir in der Gefahr, dass wir unseren Blick immer mehr auf das verlagern, was wir selber tun können? Was gibt es bei uns inzwischen alles für Programme und Aktivitäten? So viele, dass wir sogar schon wieder welche rausstreichen müssen, um überhaupt noch mal Luft holen zu können. Wir haben Kräfte, wir haben Mitarbeiter, wir haben technische Möglichkeiten und wir nutzen sie und das ist gut so. Glaub mir, ich will überhaupt nicht sagen, dass wir das alles lassen sollten. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Ich bin dankbar für jeden Einsatz, der in der Gemeinde geleistet wird und ich bin dankbar für jeden und jede, der oder die sich irgendwie einbringt. Ich möchte nur eins kritisch hinterfragen. Wie viel unserer Kraft geht in unsere Aktivitäten und wie viel geht in die Konzentration auf den, für den all diese Aktivitäten sind? Worum geht es uns bei unserer Gemeindearbeit? Geht es uns wirklich noch darum, dass unter uns sichtbar wird, was Gott tun kann? Oder geht es uns nicht vielmehr oft darum, zu demonstrieren, was wir inzwischen so alles können? Dass wir doch eigentlich eine ganz aktive, fitte Truppe sind, die im Grunde man doch eigentlich ganz nett finden kann. Sind wir uns noch klar darüber, dass wir bei all dem, was wir tun, letztlich vor Gott mit leeren Händen dastehen? Lass uns nochmal zu Paulus zurückkehren. Wisst ihr, ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus nach seinem Erlebnis vor Damaskus zunächst mal eben genauso diese Vorstellung hatte. Wie gut, dass das Reich Gottes mich hat. So einen engagierten, so einen tüchtigen Missionar wie mich, den kann Gott sicher gut gebrauchen. Und wir können das daran erkennen, dass er gleich am Anfang mit so einer unglaublichen Leidenschaft drangeht, den Menschen Jesus zu verkündigen. Aber wisst ihr, was jetzt passiert? Komischerweise lässt Gott ihn gerade hier am Anfang seiner Missionarstätigkeit eins ums andere Mal auflaufen. Da fängt er gleich nach seiner Bekehrung in Damaskus an zu predigen und er denkt sich dabei, die Juden hier in Damaskus, die kennen mich doch. Und wenn ich denen jetzt erzähle, wie Jesus mir erschienen ist und wenn die erleben, wie Jesus mein Leben verändert hat, dann müssen die doch erkennen, dass Jesus lebt und dann müssen sie sich doch auch diesem Jesus zuwenden. Und dann geht er in die Synagogen und beginnt, den Juden zu predigen. Aber das Einzige, was passiert ist, dass die Juden sich zusammenschließen und einen Plan machen, wie sie ihn umbringen. Und Paulus muss im Korb über die Stadtmauer herabgelassen werden, bei Nacht und Nebel verschwinden, unrühmlicher Abgang. Dann als nächstes geht er nach Jerusalem und sagt sich, so hier bin ich jetzt aber richtig und hier versuche ich es noch einmal. Und wieder gibt es nur Ärger und Stress. Und zwar so viel Stress, dass die Gemeindeleitung in Jerusalem eines Tages den Paulus auf die Seite nimmt und sagt, hör mal zu Paulus, wir haben hier echt schon Trouble genug. Wir können dich eigentlich hier nicht wirklich gebrauchen. Geh erstmal in deine frühere Heimat nach Tarsus und komm mal runter. Sei mal still. Sei still vor Gott. Das heißt, er wird erst einmal kaltgestellt. Und erst einige Jahre später erinnert sich ein Mann namens Barnabas an diesen Paulus. Und er holt ihn raus aus seinem Exil in die Gemeindearbeit nach Antiochien. Und bald darauf sendet der Geist Gottes die beiden zusammen mit einem jungen Mann, Johannes Markus, auf die erste Missionsreise aus. Und wieder steht Paulus mit scharrenden Hufen da. Endlich geht's los. Endlich kann ich zeigen, was in mir steckt. Jetzt sollen sie es mal sehen. Und so reisen sie los. Zuerst geht's nach Zypern und mit Feuereifer fangen sie an zu predigen und zu evangelisieren. Und was passiert? Absolut nichts. Sie durchziehen die ganze Insel und kein müder Zypriot bekehrt sich. Ganz am Ende haben sie dann wenigstens noch einen Erfolg. Ein Politiker kommt zum Glauben. Aber trotzdem war das eine eher frustrierende Ausbeute für all die Anstrengung. Dann setzen sie über mit dem Schiff in die heutige Türkei, gehen ins Landesinnere und vor ihnen steht plötzlich das Taurusgebirge. Für den jungen Johannes Markus ist an dieser Stelle Schluss. Das hat er sich irgendwie anders vorgestellt. Mit Barnabas und Paulus für den Herrn die Welt erobern, das hört sich toll an, das hört sich abenteuerlich an. Aber als sich dann so gar nichts bewegt, war er ziemlich frustriert. Und als er jetzt auch noch die Berge vor sich sieht, da sinkt seine Moral in den Keller und er sagt sich, okay, bei den Flachetappen habe ich mitgemacht, jetzt kommen die Bergetappen, das packe ich nicht mehr, für mich ist hier Sense. Er ist bedient, er packt die Koffer und fährt nach Haus. Und wisst ihr, dieser Rückzug von Johannes Markus geht auch an Paulus nicht spurlos vorbei. In einer späteren Stelle aus der Apostelgeschichte wird einmal deutlich, dass er richtig sauer auf Johannes Markus gewesen ist, weil er sie dort gerade in dieser schwierigen Situation im Stich gelassen hat. Wenn einer geht, weil er krank ist, okay. Aber wenn einer geht, weil er keinen Bock mehr hat, das hat Paulus total angefochten. Aber Paulus und Barnabas kämpfen sich weiter durch die Berge, sie kommen nach Pisidien und Paulus fängt dort an zu predigen. Und dann auf einmal kommt die Kraft Gottes. Und Menschen wenden sich Jesus zu. Und Gemeinden entstehen in den Städten, in die sie kommen. Und nach der langen Durchstrecke schenkt Gott zum ersten Mal große, kräftige Aufbrüche für das Evangelium. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott diese ganzen Schwierigkeiten zugelassen hat, um Paulus diese eine Lektion zu lehren. Gott sagt hier zu ihm, Paulus, wenn du in deinem Leben etwas zustande bringst, dann liegt es nicht an deiner Tüchtigkeit, dann liegt es nicht an deiner Intelligenz, dann liegt es nicht an deinem Eifer. Wenn in deinem Leben geistlich etwas zustande kommt, dann liegt es daran, dass ich dir eine offene Tür geschenkt habe. Was immer in deinem Leben an geistlicher Frucht entsteht, das bist nicht du, das bin ich in dir. Und nach einer Weile hat Paulus das begriffen, verinnerlicht. Und er schreibt einmal an diese Gemeinde in Korinth im 3. Kapitel, Verse 4 bis 7. Der eine sagt, ich bin ein Anhänger von Paulus. Der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Sehen wir hier bei Paulus ein Stück geheilt von der Vorstellung, dass er nur hart genug arbeiten müsste, damit das Reich Gottes gebaut wird. Hier war er ein Stück geheilt von dieser Vorstellung, dass er nur genug Bibelkenntnis brauchte. Dass er nur besonders trefflich argumentieren müsste, dass er nur gut genug vorbereitet sein muss, damit Menschen sich bekehren und Gemeinden entstehen. Geheilt von der Vorstellung, dass man nur genügend Werbung machen muss, dass man nur zeitgemäß genug auftreten muss, dass man nur die richtige Gottesdienstform haben muss, dass man nur die richtige Musik spielen muss, dass man nur höflich und nett und warmherzig sein muss, dass man hingegen genug sein muss, dass man nur Gaben hingegeben genug sein muss, dass man nur gabenorientiert arbeiten muss, dass man nur genug Hauskreise und Kleingruppen und Gebetstreffen und sonstige Gruppen haben muss, damit Gemeinde wächst. Und wisst ihr, ich bin für Aktionen, ich bin für Werbung, ich bin für gabenorientierte Gemeindearbeit, ich bin für Kleingruppen und für Gebet und ich predige das und ich glaube das. Und wir bemühen uns ja auch darin, besser zu werden. Aber alles, was ich heute Morgen fragen möchte, ist, worauf ist unsere Hoffnung gerichtet? Woher erwarten wir Wachstum der Gemeinde? Woher erwarten wir geistliche Aufbrüche, Brüche? Glauben wir noch, dass es wirklich nur der Herr ist, der zu seiner Gemeinde hinzutun kann? Oder vertrauen wir nicht oft auch ein Stück zu sehr auf uns selber, auf das, was wir inzwischen vermögen? Paulus musste schmerzlich lernen, dass es nicht an ihm liegt, wenn Menschen Jesus finden, sondern dass Gott allein Menschen in seine Nachfolge rufen kann. Aber das war eine wichtige Lektion und so blieb er für Gott verwendbar. Wisst ihr, wenn wir anfangen, uns selber zu gut zu finden, dann kommen wir langsam an das Ende unserer Verwendbarkeit für Gott. Die Gemeinde in Laodicea aus dem Neuen Testament, aus der Offenbarung, die von ihrer eigenen Tüchtigkeit am meisten überzeugt war, die gesagt hat, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Das war die Gemeinde, von der Jesus gesagt hat, mit dir kann ich kaum noch etwas anfangen. Gott helfe uns, dass wir darin, bei allem, was wir tun, die Dinge im richtigen Maßstab zueinander sehen. Im Reich Gottes geht es nicht darum, zu demonstrieren, was Menschen können, was wir können, sondern im Reich Gottes geht es darum, zu demonstrieren, was Gott kann. Noch ein weiterer Gedanke. Es gab noch eine zweite Sache, die den Paulus in seinem Dienst immer wieder daran erinnert hat, dass er in all seinem Tun auf Gott angewiesen ist. Gott hat dem Paulus große geistliche Einsichten, große Offenbarungen gegeben. Und wir profitieren heute davon, weil uns etliche seiner Schriften überliefert sind. Und Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 7 und folgendem: Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gepflegt, dass er von mir weiche. Es ist viel darüber gerätselt worden, was dieser Pfahl im Fleisch bei Paulus gewesen sein könnte. Manche sagen, es war eine Krankheit. Ganz unterschiedliche Auslegungen gibt es da. Andere sagen, es waren Menschen, die ihn bedrängten. Was immer es war, es hat Paulus in seinem Dienst für Jesus ziemlich behindert. Und Paulus sagt, dass er Gott dreimal gebeten hat, diese Einschränkung von ihm zu nehmen. Aber Gott gab ihm eine ganz andere Antwort, als er erwartet hätte. Paulus schreibt, und er, Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am liebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Sehen wir, Gott wollte den Paulus absichtlich in einer Position der Schwäche haben, damit er es lernt, von sich selbst wegzusehen und sein Vertrauen einzig und allein auf Gott zu setzen. Gott sagt hier zu ihm, Paulus, meine Gnade, meine Kraft reichen für dein Leben aus. Darum verlass dich ganz auf meine Kraft und nicht auf dich selber. Es zählt nicht das, was du kannst, sondern was ich tue durch dich. Und dafür brauche ich dich schwach. Denn wenn du menschlich schwach wirst, kann meine Stärke in dir zum Zuge kommen. Und Paulus hat das nach einer Weile für sich angenommen und er sagt, wenn ich ungehindert für Gott arbeiten könnte, würde ich mich bald nur noch auf meine eigene Kraft verlassen und Gottes Kraft langsam, aber sicher vergessen. Und darum ist meine Schwachheit kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Denn so habe ich keine Möglichkeit, mich auf mich selbst zu verlassen, sondern ich muss mich jeden Tag an ihn klammern. Ich brauche ihn für jeden neuen Tag. Ich muss jeden Tag zuerst meine Hände zu ihm ausstrecken. Das kommt in Vers 10. Und weil ich so schwach bin, deswegen bin ich stark. Denn nur so kann die Stärke Gottes bei mir sein. Und sehen wir, je mehr Paulus das begriffen hat und je mehr er das für sich akzeptiert hat, desto mehr erlebt er es, dass Gott sich auf seine Seite stellte und durch ihn viele Dinge in seinem Reich tat. Ich glaube, wenn wir als Gemeinde und jeder für sich als einzelner Gläubiger unseren Gott auch weiterhin als einen mächtigen, als einen handelnden Gott erleben will oder wir wollen, dann müssen wir uns herauswagen aus den sicheren Bahnen unseres christlichen Alltagslebens. Und weißt du, Du musst für dich persönlich herausfinden, was das für dich bedeutet. Und wo du liebgewordene Sicherheiten über Bord werfen musst. Und auch wir als Gemeinde müssen uns herauswagen aus einer selbstgebastelten Sicherheit, in der Jahr aus, Jahr ein alles so seinen Gang geht. Gott fordert uns auf menschliche Stärke zu verzichten und uns ganz auf ihn und seine Gnade zu verlassen. Er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in Schwachheit. Darum lasst uns aufhören, unser Christsein und unsere Gemeindearbeit lediglich an unserer Kraft festzumachen. Ich glaube inzwischen, es ist gut, wenn wir einmal einen Schritt gehen müssen, dessen Tragweite wir eben nicht bis ins Letzte absehen können. Sei es für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Wir können nicht alles bis ins Kleinste im Vorwege abklären. Wir können durch eine noch so gute Planung keine absolute Sicherheit schaffen. Am Ende wird menschlich gesprochen so ein gewisses Restrisiko übrig bleiben. Wir werden uns trotz allem ein ganzes Stück auf Gott einlassen müssen und darauf, dass er weiterhin zu uns und zu unserer Gemeinde steht, dass er weiterhin Menschen hinzutut und dass er sein Reich hier am Ort mit uns und durch uns und unter uns baut. Nicht unvernünftig sollen wir sein, aber eben auch nicht nur auf menschliche Vernunft gegründet. Lasst uns unserem Gott neu dieses Vertrauen aussprechen, uns durch konkrete Schritte in seine Hand begeben. Wir feiern gleich das Abendmahl zusammen. Und wir können auch in diesem Abendmahl ganz bewusst uns ihm neu hingeben. Wir werden erleben, dass er gerade durch unsere Schwachheit mächtig werden wird. Und so schließt Paulus diesen Abschnitt in seinem Brief an Timotheus mit dem Satz: Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Ihm wollen wir jetzt durch unseren Lobpreis diese Ehre und den Ruhm geben, der nur ihm gebührt, denn er ist heilig für immer.